SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding.
Schönen guten Morgen. Ich frage mal die über 45-Jährigen unter Ihnen. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Schritte im Internet? Das muss bei mir irgendwann Anfang, Mitte der 90er gewesen sein, als wir mit zwei Kabeln Mamas und Papas Telefonanschluss angezapft haben und uns mit einem sogenannten Modem ins Internet eingewählt haben. Ich kann mich noch an diese tutenden, krächzenden Geräusche des 56K-Modems erinnern. Danach dann die AOL-Frauenstimme. Sie haben Post. Und wenn dann einer im Haus auf die Idee gekommen ist, das Telefon abzunehmen und einen Anruf zu starten, dann war die Netzsitzung rasch beendet. An all das dachte ich, als ich das heutige Buch gelesen habe. Es stellt nämlich nicht nur die Frage, welche Zukunft der Mensch im digitalen Universum und in Zeiten von KI hat. Es beschreibt auch die Anfänge des Internets und was aus dieser Utopie geworden ist. Autor ist der Kulturjournalist Andrian Kreie. Ich freue mich, dass Sie uns zugeschaltet sind. Hallo Herr Kreie, herzlich willkommen.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Andrian Kreie ist leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Er war bis 2020 ihr Feuilleton-Chef. Der Geist aus der Maschine ist der Titel seines Buches, Untertitel eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums. Er schreibt darin über die letzten 4 Jahrzehnte der digitalen Transformation, weniger als Technikexperte, denn als Chronist eines Kulturwandels, so formuliert er das. Und aus der Perspektive des politischen Reporters. Er war lange Korrespondent in New York. In den USA hat er seit den späten 80ern die Entwicklung der digitalen Welt von der Subkultur zur Alltagstechnologie begleitet. Andrian Kreie schaut im Buch einerseits zurück, er beschreibt aber auch die aktuellen Ängste in der Gesellschaft vor der neuen Technik, vor der sogenannten künstlichen Intelligenz und vor ChatGPT. Und denkt darüber nach, wie wir diesen Ängsten wohl begegnen könnten. Welche Zukunft hat der Mensch im digitalen Universum? Wenn Sie sich unter dieser Leitfrage heute auch beteiligen mögen, dann rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine WhatsApp-Nachricht, liebe Hörerinnen und Hörer, 0681 65 100. Beide Nummern, WhatsApp und Telefon, oder eine E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, @sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir 3 Exemplare des Buches. Herr Kreie, fangen wir an. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie während des Buchschreibeprozesses mal drüber nachgedacht, ChatGPT zu beauftragen, mal so ein Kapitel in Ihrem Buch zu schreiben?
Nein, habe ich nicht. Das Schwierige an ChatGPT ist, das ist eine von diesen Large Language Models, die funktionieren nicht über Inhalte, und da als Sachbuchautor schreibt man ja vor allem über Inhalte. Sie funktionieren rein über Sprache und produzieren Sprache, teilweise auf wirklich erstaunlichem Niveau. Mhm. Aber inhaltlich ist es immer noch zu schwierig, das ist besser geworden, aber es wird nie ganz gut werden. Das liegt einfach in der Natur dieser Technologie. Und deswegen habe ich es für meine Arbeit nicht benutzt. Und ich benutze es auch nicht für die Arbeit in der Zeitung.
Ich habe gehört, und natürlich passiert das nicht im Saarländischen Rundfunk, aber ich habe gehört, dass manche Kollegen in Redaktionen ChatGPT auch gerne mal fragen, sag mal, was interessiert die Leute eigentlich gerade? Worüber sollen wir schreiben? Das ist ja schon auch verführerisch, das mal zu machen, oder?
Man kann das für sowas durchaus einsetzen. Also gerade, also nicht nur im Journalismus ist es halt immer schwierig, weil das mit den Fakten und der Sprache nicht zusammenpasst bei ChatGPT. Aber man kann es durchaus als Inspiration benutzen. Man kann zum Beispiel ausprobieren, welche gib mir 10 Überschriften zu dem Thema, und dann kann man mal gucken, und dann macht man sich selber doch, macht er dann doch wieder selbst. Und ich weiß nicht, ChatGPT hat ja immer diese Zeitbegrenzung, ob das wirklich weiß, was die Leser, Hörer sehr jetzt wirklich interessiert, bezweifle ich. Es gibt andere, offenere Modelle, die sind vielleicht ein bisschen aktueller. Also für sowas kann man es gut benutzen. Ich weiß, dass zum Beispiel in Marketing- und Werbeagenturen wird es schon sehr viel eingesetzt, um bestimmte Routinearbeiten, aber eben auch so eine Art Brainstorming damit zu machen.
Wie ist das bei Ihnen bei der Süddeutschen in der Redaktion? Machen das da alle so wie Sie? Also nutzen die meisten ChatGPT nicht? Oder gibt es da auch Leute, die sagen, das ist eine Chance, wir nutzen das?
Also wir nutzen es teilweise. Also ich bin bei der Süddeutschen jetzt nicht bei der Zeitung, sondern beim Verlag auch einer der Mitglieder in diesem Lenkungsausschuss, wo wir alles Mögliche ausprobieren. Und bei der Süddeutschen benutzen wir künstliche Intelligenz schon seit ungefähr 8-9 Jahren, also lange bevor die generative KI kam. Und das vielleicht ganz kurz ein Ausflug. Also künstliche Intelligenz an sich, auch schon in der alten Form, hat dem Journalismus eine neue, wirklich neue Form des investigativen Journalismus eröffnet. Das erste bei uns waren die Panama Papers. Das hätten wir ohne KI nie geschafft. auch wenn es zum Schluss dann 400 Journalisten in 60 Ländern waren. Ja. Wir benutzen KI vor allem auch für Routinearbeiten. Also ich sage es einfach, ich persönlich, ich kann nicht für die Kolleginnen und Kollegen sprechen, also ich benutze es für Transkription. Da haben wir allerdings eine eigene KI programmiert, um zu verhindern, dass Daten abfließen, weil bei uns das Redaktionsgeheimnis und der Quellenschutz so wichtig sind. Mhm. Ich benutze es zum Übersetzen. Da gibt es eine Kölner Übersetzungs-KI, die heißt DeepL, und die haben in ihren Verträgen auch, dass die Daten nicht weitergegeben und auch nicht zum Training benutzt werden.
Und ich würde Jetzt haben Sie dieses Beispiel mit den Panama Papers erwähnt. Das ist ein ganz spannendes Beispiel. Da wurde unter anderem Ihrer Zeitung brisantes Material zugespielt, tausende von Seiten. Wenn ich das richtig verstehe, ist dann natürlich die künstliche Intelligenz sehr hilfreich, weil sie unschlagbar darin ist, Muster zu erkennen. Kann man das so umschreiben, dass die den Journalisten dabei hilft, Muster zu erkennen in solchen Datensätzen?
Genau so haben Sie total auf den Punkt gebracht. Also es waren nicht Tausende, es waren Millionen Dokumente. Damals ich muss gestehen, ich weiß selber nicht, wer es war. Das ist ein ganz, ganz kleiner Kreis, der weiß, wer sie oder er war damals bis heute. Damals hat uns jemand 1,27 Terabyte Material zugespielt. Das ist ungefähr 10 Millionen Blatt Papier. Das ist eine Daten- und Informationsmenge, die ist unmöglich, auch von einem, also für ein menschliches Team, auch in diesem einen Jahr, das die Arbeit da an den Panama Papers gebraucht hat, unmöglich, das zu sichten und vor allem das dann nochmal zu sortieren, weil natürlich ein großer Skandal in Kenia oder Slowenien in Deutschland nicht so interessant ist wie eben dort und in Kenia vielleicht ein großer Skandal in Deutschland auch nicht so interessant. Und deswegen gab es ja dann diesen Verbund aus diesen 400 Journalisten aus 60 Ländern, die sich das dann geteilt haben. Wir haben damals die KIs auch selber programmiert und das war so ein bisschen ein Meilenstein für die Zeitungsgeschichte, weil seither gibt es bei uns eine Datenjournalistenredaktion, die auf Augenhöhe mit Feuilleton, Sportredaktion, Politik, also ein eigenes Ressort auf Augenhöhe, mit lauter Leuten, die vermutlich nicht mal einen Text schreiben könnten, aber Code schreiben können, die KIs programmieren können, die Daten auswerten und verstehen. Das hat damals angefangen und damals haben wir eben auch die ersten KIs, die eben noch Muster sortiert haben, selber programmiert.
Also das zeigt, die künstliche Intelligenz verändert den Alltag der Menschen, unter anderem auch den von Journalisten. Jetzt trägt Ihr Buch den Titel Geist aus der Maschine. Wenn wir an die alten Griechen denken und den Deus Ex Machina, den Gott aus der Maschine, dann war das ja der sehnsüchtig erwartete Eingriff von außen, teilweise komplett unmotiviert und der Konflikt war irgendwie gelöst. Wenn sowas in einer Netflix-Serie zu oft bemüht würde, wäre man, glaube ich, heute sehr unzufrieden. Warum haben Sie diesen Titel Geist aus der Maschine gewählt?
Ich habe gewählt, weil eine der interessanten Punkte finde ich in dieser ganzen Thematik immer, was denn diese Maschinen mit unserem Denken und sozusagen auch mit unserem Geist machen, weil es ist ja zum einen so, dass das alles Werkzeuge sind. Künstliche Intelligenz ist ja so ein unfassbar aufgeladener Kunstbegriff für ein mathematisches Verfahren. Auf der anderen Seite verändert Technologie uns immer. Die Glühbirne hat uns auch verändert. Oder die Waschmaschine hat unsere Gesellschaft genauso verändert. Und deswegen interessiert mich das eben. Und dadurch, dass ich aus dem politischen und dem Kulturjournalismus komme, hat mich immer sehr interessiert, was das eben mit unserer Gesellschaft macht. Und deswegen habe ich diesen Titel gewählt, weil es natürlich schon auch eine Form von Veränderung des Denkens, Handels und der Gesellschaft ist, die uns noch fremd ist. Mhm. Und es gibt einen ganz interessanten Wissenschaftler in London, war sehr lustig, der war einmal bei so einer großen Konferenz, hatte er nämlich versucht, den ganzen Technologiewissenschaftlern die Natur der künstlichen Intelligenz mit Wittgenstein zu erklären. Also Wittgenstein versteht, glaube ich, 99% der Menschheit nicht, aber das war ein sehr lustiger Effekt. Aber der Punkt, den er damals gemacht hat und den dann auch alle verstanden haben, der super interessant ist, dass wir mit künstlicher Intelligenz, damals gab es noch gar nicht ChatGPT und sowas, mit künstlicher Intelligenz haben wir so eine Art Wesenshaftigkeit, der wir hier in den Maschinen begegnen, mit der wir lernen müssen, umzugehen. Und es ist eben kein es ist eben kein natürliches, biologisches oder sonstiges Leben, aber es ist etwas, was mehr ist als nur jetzt ein Hebel, den man umlegt.
Ja, es ist greifbar geworden. Also wir haben ja spätestens seit diesem Sprachautomaten, nenne ich ihn mal ChatGPT, das Thema künstliche Intelligenz in der ganzen Gesellschaft, obwohl es ja KI seit Jahrzehnten gibt. Wie nehmen Sie denn jetzt, wo das so greifbar geworden ist, die Debatte über KI in der Gesellschaft wahr? Meine Wahrnehmung ist, die einen, die ergehen sich in Weltuntergangsszenarien, die anderen haben viel zu hohe Erwartungen daran, dass die Technologie der Menschheit irgendwie helfen kann. Wie nehmen Sie diesen Diskurs zurzeit wahr?
Da habe ich so ein bisschen Deformation professionell, weil diese Dynamik gibt es immer wieder. KI geht ging in seiner Entwicklung immer durch solche Wellen. Also es gibt dann immer bei jedem technologischen Fortschritt auf dem Gebiet der KI gibt es unglaubliche Erwartungshaltungen und dann eine unglaubliche Anstrengung von Wissenschaftlern, Leute, die Geld investieren, Leute, die es benutzen, einsetzen. Und dann gibt es relativ schnell immer so einen Ernüchterungsprozess, wo man merkt, das kann ja doch noch nicht alles. Das gibt es auch bei ChatGPT inzwischen, da sind nach den ersten 3 Monaten dann schon mal 1/3 der Nutzerinnen und Nutzer abgesprungen, weil sie gemerkt haben, da kommt halt schon viel Blödsinn noch raus. Und dann gibt es diese sogenannten KI-Winter, das heißt, die Ernüchterungsphase, das Geld ist plötzlich wieder weg, man kann nicht mehr so viel forschen und das waren diese Wellenbewegungen. Aber auf dieser Spitze der Wende gibt es immer diese zweischneidige Debatte und das geht teilweise in Höhen, das erinnert wirklich fast an religiöse Debatten, weil sie haben dann sozusagen dieses messianische, Ray Kurzweil ist einer, der dann glaubt, dass KI ist der Erlöser, da gibt es dann auch also einen Erweckungsmoment, der nennt sich Singularity und angeblich, wenn die KI die Singularity erreicht, heißt das, sie erreicht für den Bruchteil einer Millisekunde die Intelligenz des Menschen und nach dieser Millisekunde ist sie aber dann schon intelligenter als der Mensch, weil sie ja selbstlernend und selbstverbessernd ist und dann, weiß ich, wird sie uns in unfassbare Sphären der Intelligenz locken. Oder dann gibt es eben die andere Seite, die sagen, nach diesem Moment wird sie uns zerstören, vernichten und vielleicht sogar alles biologisch leben. Und das eine ist halt dieses Messianische aus dem Neuen Testament und das andere ist eigentlich die Verkündung des Johannes. Und die streiten sich dann immer miteinander. Beides muss man jetzt mal ganz kurz und plump. Beides ist Blödsinn.
Aber es gibt natürlich diese Erzählung, Sie haben das angedeutet, über das existenzielle Risiko für die Menschheit. Ist ja auch teilweise vom Aussterben der Menschheit die Rede. Wenn dann zum Beispiel, Sie haben Singularität erwähnt, die selbstlernende Maschine irgendwann auf den Trichter kommt, dass der Mensch im Grunde stört bei den Aufgaben, die diese Maschine erfüllen wollen. Wenn man sich diese ganzen neuen Roboter anguckt, die jetzt vorgestellt werden und die ja auch sowas wie ein Bewusstsein zu haben scheinen, dann kann es einen ja schon auch gruseln, oder?
Nein.
Nein.
Also, nein. Also, es gibt natürlich so Momente, es hat jeder mal, und wenn man zum Beispiel diesen Boston Dynamics Robotern begegnet, die sind so ein bisschen wie Kampfhunde und sind auch mit künstlicher Intelligenz relativ selbstständig, dann wird es einem schon mal kurz gruselig oder man kann auch mal mit einem Chatbot das Gefühl haben, wow, was kommt denn hier raus? Es ist alles kein Bewusstsein. Es gibt ja verschiedene Begriffe dafür. Also es gibt den Begriff des philosophischen Zombies oder des stochastischen Papageis. Das sind alles Automatisierungsprozesse, die nur so inzwischen auf einem Niveau sind, dass wir nicht mehr merken, dass es Simulation ist. Also genauso, wenn Sie einen Kinofilm angeschaut haben, sehen Sie ja, was weiß ich, 26, 32, ich weiß gerade nicht die Zahl, Bilder in der Sekunde. Und Sie nehmen sie aber nicht mehr als 32 Bilder in der Sekunde wahr, sondern Sie nehmen es als Bewegung wahr. Und ähnlich ist es auch mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, hier laufen Rechenprozesse ab, die simulieren etwas, was wir als unser Ureigenstes verstehen und empfinden. Und die machen das inzwischen auf einem Level, wo wir nicht mehr merken, dass es Rechenprozesse sind.
Also ich nehme eine Simulation bei diesem Gerät wahr von möglicherweise menschlicher Empathie, eine Simulation von Emotionen.
Das gibt's auch. Klar, also also ChatGPT ist nicht so gut mit Emotionen. Die ChatGPT ist vor allem wirklich gut mit Sprache. Es gibt jetzt eine PAI, AI nennt sich die. Das ist ein Chatbot von einem der Pioniere, Mustafa Süleyman, der ist sehr interessant, einer der Pioniere von einer ganz anderen Form von KI. Und der baut es gerade und es ist empathisch und es ist dann schon erstaunlich. Man unterhält sich mit dieser KI und die benimmt sich irgendwo so zwischen Psychologe und guter Freundin, redet die mit einem und wie geht's dir, wie ist das Wetter, was interessiert. Also die unterhält sich, dieses empathische, permanente darauf eingehen auf einen Menschen, was einen ja sofort für einen einnimmt. Mhm. Und was in Amerika ja immer, was Europäer sofort irgendwie in Amerika als Oberflächlichkeit empfinden, weil die Amerikaner drei Fragen und danach interessiert die das eigentlich gar nicht mehr. Das sind ja keine tiefen Gespräche, wo man versucht, jemand anders wirklich zu verstehen. Und ähnlich funktionieren die auch, wobei man auch sagen muss, das gibt es schon ewig. In den 60er Jahren gab es einen der ersten Chatbots, Eliza, den hat der Josef Weizenbaum für Psychotherapie entwickelt. Mhm. Und der konnte das auch schon. Also viel schlichter natürlich als diese modernen, aber der konnte das auch schon. Und das kommt jetzt gerade, das nennt sich Effective Computing, das ist das Erkennen und Simulieren von Emotionen, muss man dazu sagen. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen. Und Gefühle sind eben was sehr Tiefes, was in uns ist. Und Emotionen sind aus dem Moment heraus. Mhm. Und diese Maschinen können Emotionen erkennen und simulieren. Und das benutzt die Werbeindustrie schon extrem. Und ist seit diesem Jahr übrigens auch in der EU verpflichtend für Neuwagen. Das heißt, jeder Neuwagen erkennt ihre Emotionen, um zu sehen, sind sie müde, unkonzentriert, sind sie wütend. Mhm. Alles Dinge, die natürlich Straßenverkehr. Aber Sie hatten gerade das mit dem existenziellen Risiko erwähnt.
Richtig.
Und das Interessante ist, dass das existenzielle Risiko ein Verkaufsargument geworden ist. Von Leuten wie zum Beispiel Sam Altman, dem Chef von OpenAI, die mit ChatGPT diesen neuen KI-Boom losgetreten haben. Weil das existenzielle Risiko ist nah am Aberglauben, weil die Gefahr, dass es wirklich dazu kommt, dass künstliche Intelligenz sich so selbstständig macht und so zerstörerisch wirkt, dass es solchen Schaden anrichtet und sozusagen die Menschheit, finde ich, das ist so gut wie unwahrscheinlich. Ja, also, aber es ist ein politisches Kalkül.
Ja, also vor einiger Zeit gab es die ironische Situation, ich glaube, auf die spielen sie an, dass die großen Spieler, die sehr viel Geld und Macht mit KI erlangen, ein Moratorium gefordert haben und die mit am lautesten vor den Gefahren der KI gewarnt haben. Also verstehe ich das richtig? Das war eher eine Strategie von denen, um das Thema noch höher zu hängen.
Genau, das ist damals war Sam Altman wirklich auf einer Welttournee durch 2 Dutzend Länder, kam ja auch nach Deutschland und hat dort überall dieses existenzielle Risiko verkauft, weil natürlich und gleichzeitig während dieser Reise haben er und seine Kollegen ein Papier veröffentlicht, wo sie nicht nur ein Moratorium gefordert haben, sondern sowas wie eine internationale Atombehörde, aber für KI. Also, und er vergleicht sich ja manchmal mit Oppenheimer und OpenAI mit dem Manhattan Project. Also wenn man KI auf dieser Atomwaffen Massenvernichtungsebene ansiedelt, dann kann es einem natürlich Angst und Bange werden, weil damit spielt er natürlich mit Ängsten, die seit dem Kalten Krieg ganz tief sitzen, bei uns in der Regel. Mit dem Kalkül, seht her, wir haben die Maschine entwickelt, die Welt zerstören kann, nur wir können sie kontrollieren. Und natürlich würde man so eine Behörde einsetzen, wäre das Lizenzierungsverfahren für solche Anwendungen so unfassbar aufwendig und teuer, dass sich natürlich nur noch die großen Konzerne das leisten können und man hätte die gesamte Konkurrenz ausgeschaltet. Und da gibt es noch einen dritten Punkt, wenn ich ihn nicht zu viel rede. Es gibt noch einen dritten Punkt, das existenzielle Risiko lenkt ab vom katastrophalen Risiko. Und das wiederum ist sehr wohl ein Problem. Und katastrophale Risiken sind so Dinge wie Automatisierung halbiert den Bedarf an Arbeitsplätzen. Automatisierung verstärkt Vorurteile in der Gesellschaft. Mhm. Das sind die eigentlichen Probleme, mit denen die sich aber nicht so gerne befassen wollen, weil es ist sehr teuer und aufwendig, diese Probleme in den Griff zu kriegen.
Andi Rennkaier ist heute Morgen unser Gast. Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Sein Buch trägt den Titel Der Geist aus der Maschine, eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine Hörerfrage.
Welche Mechanismen laufen genau ab, wenn davon die Rede ist, dass künstliche Intelligenz ein eigenes Bewusstsein entwickelt?
Wir haben es vorhin schon mal angedeutet, aber können Sie ein bisschen darauf noch eingehen, auf das Bewusstsein?
Ja, dieses Bewusstsein kommt daher, dass die nennt man ja auch Large Language Models, also diese riesigen Sprachmodelle. Diese riesigen Sprachmodelle haben eine Aufgabe, und zwar, sie sollen Text produzieren, der der Nutzerin oder dem Nutzer gefällt oder auch nutzt in diesem Moment. Und das ist schon sehr weit fortgeschritten. Das heißt, wenn ich eingebe, wir haben einen, schreib mir einen Text für eine E-Mail an meinen Kundenstamm, in dem ich mein neues Produkt vorstelle. Das kann die super. Kann inzwischen aber auch Unterhaltungen simulieren. Und da gab es ja mehrere bekannte Fälle. Der eine ist der von den New York Times Reporter, der mit ChatGPT geredet hat und irgendwann nach 2 Stunden hat ChatGPT versucht, ihn zu überreden, sein Valentine's-Dinner abzusagen, sich scheiden zu lassen und seine Zeit lieber mit ChatGPT zu verbringen. Und das andere war, dass ein Google-Programmierer plötzlich Alarm geschlagen hat und gesagt hat, unser Large Language Model, das damals auch noch nicht veröffentlicht war, hat gerade Bewusstsein entwickelt. Ich habe es und jetzt zu komplex, das irgendwie zu erklären, wie er es begründet hat. Da muss man dazu sagen, das war aber ein sehr gläubiger christlicher Programmierer und dass natürlich diese GPTs dadurch, dass sie sozusagen, die haben ja so was Serviles, sie wollen ja immer alles recht machen, wie die meisten Algorithmen auch. Das heißt, da gibt es keine Reibung, sondern ich kann nur mutmaßen, aber eine Kollegin von mir hat ihn auch kennengelernt und ihre Recherchen bestätigen das, dass wenn sich ein christlich gläubiger Mensch sehr intensiv mit so einem Modell beschäftigt, dass dann diese Simulationsprozesse irgendwann mal Dinge produzieren, die für ihn als gläubigen Christen so klingen, als ja, hier habe ich es mit einem bewussten Wesen zu tun, das mich versteht, die Welt versteht, Gott versteht.
Dabei wertet aber der Automat, wenn man es jetzt mal ganz platt formuliert, Texte aus dem Internet aus, Texte, also die teils menschengemachte Projektionen der Welt sind. Und der Unterschied zum menschlichen Geist ist zunächst mal, dass dieser Automat sehr viel mehr Texte auswerten kann, als wir Menschen das jemals können werden.
Ja, das ist richtig. Also manche KI-Anbieter behaupten, sie hätten das gesamte Internet verarbeitet. Es ist vor allem englischsprachige, alles Literatur. Die Datenmenge, die da eingegeben sind, sind unfassbar. Das kann man als Mensch niemals, könnte man als Mensch niemals verarbeiten. Das heißt, die Quellenlage ist natürlich schon mal, wenn man das jetzt mal als Sparring-Mensch gegen Maschine betrachtet, dann ist die Quellenlage deutlich auf Seiten der Maschinen. Nicht die Verständnis- und Erkenntnislage, aber die Quellenlage auf alle Fälle. Unfassbare Mengen, aus denen die schöpfen können. Dadurch kommen ja auch dann wieder diese Verschwörungstheorien, wo Leute sagen, ja, aber die haben doch alles in Science Fiction gelesen, dann werden die doch irgendwann mal diese Matrix-Terminator-Dystopien irgendwann selber nachstellen, was auch nicht ganz stimmt, aber es stimmt schon. Die Mengen an Daten dort sind gewaltig und man hat ja inzwischen auch herausgefunden, dass die großen Anbieter wie ChatGPT die gesamte, zumindest englischsprachige Weltliteratur, auch die urheberrechtlich geschützte, verarbeitet hat. Und dass das natürlich alles da drin steckt. Das ist natürlich schon mal ein ganz gewaltiger Bildungsschatz.
Wir haben viele WhatsApps bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern an 0681 65 100. Schreiben Sie uns gerne, liebe Hörerinnen. Zum Beispiel hat Christel André aus Schwalbach geschrieben. Sie schreibt, in der Zukunft wird es mehr alte und demente Menschen geben, die versorgt bzw. betreut werden müssen als in früheren Zeiten. Was kann die künstliche Intelligenz zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitragen? Das ist die Frage oder auch Anregung von Christel André. Herr Kreier, bitte.
Das tut sie schon. Hier in München zum Beispiel gibt es ein Projekt, da gibt es zwei Projekte. Also es gibt ein Roboterprojekt, das sich genau mit dieser Frage beschäftigt und ein, einen Probelauf in Garmisch von Sami Haddadin. Das ist hier einer der wenigen, die Robotik und KI wissenschaftlich miteinander verknüpfen, weil das ja oft so verschiedene Felder sind. Der Roboter ist, das ist sehr nett, der nennt sich Navel, ist, würde man sagen, einen halben Meter hoch und hat so ein Gesicht, wo man sofort drauf anspringt. Also Kindchenschema, Kulleraugen, so ein Grinsegesicht. Und dieser Roboter fährt so, in Zukunft in Pflegeheimen durch die Gänge und guckt, wer sitzt da und dämmert. Mhm. Weil mit der dünnen Personaldecke ist es einfach nicht möglich, andauernd die Heimbewohnerinnen und Bewohner zu beschäftigen und aus ihrem oft Stupor rauszuholen. Und dieser, ich habe es dann auch mal ausprobiert, dieser kleine Roboter ist wahnsinnig nett und hat auch so eine Wollmütze aufgekriegt und dann fährt er rum und lernt dann relativ schnell diese einzelnen Personen kennen.
Und was macht er dann, wenn jemand, also und, sagen wir mal, wenn er genau, erkannt hat, da dämmert jemand?
Genau, wenn er erkannt hat, da dämmert jemand, da sitzt, das erkennt er, das ist eine relativ einfache Mustererkennung, wenn jemand gebeugt da sitzt, vor sich hinstarrt und traurig sie ausschaut und fährt er dahin und sagt, guten Morgen, wie geht's dir, wie geht's deinen Enkeln, weil er schon gelernt hat, diese Person hat drei Enkel, die, sowas. Und dann kann diese Maschine so ganz einfach, braucht diese Person jetzt Trost, also es sind so ganz einfache Muster, die Auswahl ist nicht so groß, aber braucht die Person Trost und Zuspruch oder vielleicht Humor. Also mir hat diese Figur dann einen Witz erzählt. Mhm. Was war das nochmal? Kommt ein Cowboy aus dem Friseursalon, Pony weg. Sagen wir mal so, auf Schulhofniveau gar nicht so schlecht. Und
wie kommt das an bei den Bewohnern? Was haben Sie da beobachtet?
Super. Die haben überhaupt kein Problem damit, weil dadurch, dass dieser Roboter aussieht wie ein Roboter und nur ganz grob auf dieses Kindchenschema, mit diesem Kindchenschema arbeitet und dass dieser Roboter keine Sekunde lang den Zweifel daran lässt, dass es ein Roboter ist, funktioniert's. Wäre das jetzt ein Roboter, der, gibt es ja auch menschliche Bewegungen, menschliche Stimmen und diese Plastikgesichter, die inzwischen Mimik haben, das ist wirklich erstaunlich ist, dann würden sich die Leute gruseln. Mhm. Also ganz egal, ob dement oder nicht, dann gibt es dieses, was man Uncanny Valley nennt, das ist so eine Kognitionslücke, dass wenn die Maschinen uns zu ähnlich werden, dann finden wir es gruselig. Wenn wir aber wissen, dass, wenn wir jederzeit uns gewahr bleiben, die Maschine ist eine Maschine, dann können die wahnsinnig helfen und in Japan sind sie da schon mal 10 Jahre weiter, weil die sind ja, haben einen noch größeren Alterungsprozess und noch mehr Personalmangel und da ist schon wahnsinnig viel automatisiert mit KI in der Altenpflege und das sind dann auch wirklich die Anwendungen, wo man sagen muss, ja, das sowas bringt uns weiter. Mhm.
0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Hören eine nächste Frage.
Kann die KI oder künstliche Intelligenz mit dem Hintergrund der ChatGPT zum Beispiel die Altersarmut berechnen in 10 Jahren?
Kann das eine künstliche Intelligenz sowas wie Altersarmut berechnen?
Ja, da braucht man gar nicht ChatGPT. Also da gibt es natürlich Mustererkennungs- und Wahrscheinlichkeitsprogramme in der KI, die gibt es auch schon länger. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es natürlich ganz allgemeine grobe Berechnungen sind. Und oft gibt es dann zum Beispiel auf Facebook oder sowas, findet man oft irgendwelche Anwendungen, die dann sagen, okay, wir berechnen, wie arm werden Sie persönlich oder wie, vor kurzem habe ich eine KI ausprobiert, die hat mir mein Sterbedatum ausgerechnet.
Oh, will man das wissen?
Ach, nicht unbedingt. Das sind natürlich alles komische Rechnungen, haben den einzigen Zweck, dass natürlich bevor man sich die Altersarmut oder das Sterbedatum oder auch, keine Ahnung, irgendwas vielleicht etwas Freundlicheres ausgerechnet hat, hat man erstmal 10 Fragen beantwortet und hat mal schon wieder den Datenpunkte geliefert, die für die sehr nützlich sein können und die man eigentlich hätte lieber nicht abliefern können. Also die Altersarmut können alle möglichen künstlichen Intelligenzen durchaus berechnen. Ich glaube, wenn man sich selber Gedanken über die eigene Situation macht, dann sollte man doch immer noch zu einem Finanzberaterin, Finanzberater gehen oder sich mit jemand unterhalten, der mit diesem Thema umgehen kann.
Das ist ein gutes Stichwort. Finanzberater oder möglicherweise auch Anwalt. Christian Welter aus Luxemburg hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Besteht die Gefahr, dass man das Produkt von künstlicher Intelligenz bekommt, ohne dass man es weiß und will? Zum Beispiel, dass man eine Stellungnahme eines Anwalts bestellt und teuer bezahlt, aber dafür einen in einem Augenblick per Tastendruck erstellten Text erhält. Die Frage von Christian Welter. Gibt es das heute schon?
Oh, das weiß ich nicht, weil ich zum Glück keinen Anwalt brauche. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sich gerade mit der Rüsterei super auskennen bei der Zeitung, und dann lasse ich immer die Finger davon. Es gibt sicherlich solche Fälle. Es gab ja einen Fall einer Anwaltskanzlei in New York. Also in Amerika passieren die Sachen halt immer zuerst. In New York gab es eine Anwaltskanzlei, die dann mit KI Verkehrsstrafen ausgehandelt hat oder wegverhandelt hat, bis dann irgendwann das Gericht gesagt hat, ja, nee, aber wir akzeptieren keine KI. Es ist schwierig zu erkennen, gerade bei so Routinetext, ne? Also was weiß ich, ob dieser Text jetzt, vor allem ich als Laie, was weiß ich, ob dieser juristische Text von der KI kommt oder vom Anwalt, beziehungsweise spielt das eine Rolle? Wenn es der richtige, gute Text ist zum richtigen Zeitpunkt und der Anwalt den wahrscheinlich irgendwie produziert, also das ist ja immer noch jemand dann, der die Maschine bedient und prompten nennt man das. Also der gibt ja dann den Befehl ein und sagt irgendwie, was weiß ich, Herr Kreie hat Äpfel beim Nachbarn geklaut, der hat ihn erwischt, jetzt schreibt mal irgendwie einen Entschuldigungsbrief.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir am Anfang waren, also wo Sie ja auch sagen, für den Journalismus, für bestimmte Routinetätigkeiten, für den Journalismus gilt das ja auch, könnte dieser Roboter oder diese Maschine ja ganz gute Aufgaben erfüllen, die womöglicherweise besser macht, als ein Mensch sie auch macht. Und der Mensch kann dann wiederum Dinge machen, die nur er beherrscht.
Genau. Ich kann Ihnen noch kurz ein Beispiel geben. Eines ist wichtig, also gerade für uns als Zeitung ist es zum Beispiel wichtig, dass wir natürlich das möglichst wenig einsetzen, weil wir sind eine Autorinnen- und Autorenzeitung. Das haben wir auch ganz klar in unseren Richtlinien geschrieben, die wir dann auch für die Leserschaft veröffentlicht haben. Und ich glaube, dass alle Branchen, Marken, Medien ein Problem an Vertrauensverlust haben, wenn sie KI einsetzen und das einfach immer kennzeichnen müssen, wenn sie es einsetzen. Und wenn, das ist ganz interessant, also es gab eine Untersuchung, wieder in Amerika, dass, glaube ich, 85% aller Leserinnen und Leser von Zeitungen wollen, dass diese Zeitungen und Zeitschriften KI-Inhalte kennzeichnen. Wenn die das aber tun, haben, glaube ich, 85% der Leserinnen und Leser weniger Vertrauen in dieses Medium. wir verwenden inhaltlich KI vor allem in unseren digitalen Kanälen, kennzeichnen das ganz deutlich. Ein Beispiel, auch schon älter als ChatGPT. Wir haben zum ersten Mal bei den Bayerischen Landtagswahlen 2018 ein KI-Angebot gemacht, dass wir Auswertungen für alle 91 oder 92, sowas. Für alle 92 Wahlkreise in Bayern haben wir kurze Analysen angeboten. Das war dann immer das Foto und Name, Partei vom Sieger, die Verschiebungen zur letzten Wahl. Hier noch so zwei Sätze dazu, wie man dieses Ergebnis zu bewerten hat. Das ist natürlich für eine Zeitung nicht zu leisten, 92 Wahlkreise zu besuchen und zu analysieren. Aber wenn man das richtig steuert und dazu schreibt, hier, hallo, Serviceangebot KI, dann nehmen die Leute das gerne wahr und es ist auch wirklich ein Angebot.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage.
Die Angst vor der künstlichen Intelligenz, hängt das vielleicht auch damit zusammen, welchen Bildungsstand die Menschen haben?
Herr Kreie, was haben Sie da beobachtet?
Mir fehlen ja immer ein bisschen, als einzelner Journalist fehlen ein bisschen die Mittel, die gesamte Gesellschaft zu beobachten, aber es gibt Untersuchungen auch dazu und Leute, die das beobachten. Das nivelliert sich gerade, weil die direkte Bedrohung ist ja die Bedrohung des Arbeitsplatzes. Und da hat sich was verschoben. Da gibt es einen wirklich sehr, sehr tollen Wirtschaftshistoriker, der Karl Frey von der Oxford University, der hat das Standardwerk zur Geschichte der Automatisierung geschrieben, also noch aus der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts, und schreibt jetzt aber die ganzen Papiere, die so Leute wie, weiß ich, die amerikanische Regierung oder die Weltbank benutzen, um die Verschiebung des Arbeitsmarktes mit diesen neuen Technologien zu in den Griff zu kriegen. Und der hat vor 10 Jahren sein Grundsatzpapier geschrieben, und da war sozusagen das Fazit, alle sehr viele Niedriglohn-Jobs werden wegfallen, und das ist zusätzlich, die Schere geht zusätzlich auf. Und er hat diese Studie jetzt gerade im Januar nicht revidiert, aber korrigiert, weil er gesagt hat, generative KI ist ein sogenannter Game Changer, und es sind eben nicht mehr nur die Niedriglohn, sondern auch die sogenannten White-Collar-Jobs bedroht. Und deswegen ist es auch eine berechtigte und ganz konkrete Angst, die mit nichts mehr mit dem Bildungsstand zu tun hat, weil Bildungsstand einen jetzt nicht mehr schützt.
Wird dieser Angst denn in Ihren Augen begegnet? Also ergreifen wir genug Maßnahmen, das Ganze zu regeln oder uns mit diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, die uns widerfahren werden in der Arbeitswelt?
Sehe ich wenig. Also es gibt viele Betriebe, die KI wirklich, wie Sie gesagt haben gerade, einsetzen, um Routinearbeiten zu automatisieren, damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zeit und Ressourcen haben, sich mit den wirklich interessanten oder wichtigen Dingen zu beschäftigen. Aber natürlich wird es eine Automatisierungswelle geben, die kann man auch nicht wegleugnen. Es gibt große Firmen, ich kann nur sagen, es ist eine fundierte Information, dass ein großer Konzern für Betriebsberatung und Zeitarbeit mit 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern davon ausgeht, dass die Hälfte davon wegfällt. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch,
Ja, machen Sie ruhig weiter, ja.
Und dann gibt es natürlich noch so den schleichenden Jobabbau. Das heißt, was weiß ich, bei einer Zeitung wie der Süddeutschen Zeitung wird es jetzt nicht zu Kündigungswellen kommen, weil es vielleicht in 2 Jahren eine KI gibt, die so viele Dinge erledigen kann, dass wir nicht mehr so viele Leute brauchen. Aber vielleicht werden halt keine neuen Leute eingestellt. Also das ist auch nochmal sowas, dass es halt so eine langfristige Auswirkung hat.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Unser Gast ist heute Andrian Kreie. Sein Buch trägt den Titel Der Geist aus der Maschine, eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums. Wir hören eine nächste Frage.
Microsoft-Gründer Bill Gates fordert eine Robotersteuer, um die sozialen Aufgaben der Zukunft bewältigen zu können. Was meint der Autor dazu?
Herr Kreie.
Bill Gates ist ein kluger Mann und hat bewiesen, dass er nicht mehr nur fieser Monopolist ist, wie in seinem früheren Leben, sondern wirklich Dinge zum Besseren bewegen will. Also eine Robotersteuer, ähnlich wie die, es gab ja mal eine Steuer für Kopiermaschinen, die dann sozusagen an die VG Wort, glaube ich, Geld überwiesen haben, damit die Autoren dann für ihre Kopien auch noch ein bisschen Geld kriegen. Diese Verteilungsmechanismen sind gut und wichtig. Also die Verwertungsgesellschaften, also wir sehen es hier gerade in diesen Urheberrechtsfragen, die Verwertungsgesellschaften wie GEMA, VG Wort, VG Bildkunst sind enorm wichtig, einerseits um Sachen durchzukämpfen, andererseits auch um das zu verteilen. Mhm. Es sind halt immer so Symptombehandlungen. Also wenn wir jetzt eine Robotersteuer erheben und dann, was weiß ich, vielleicht sogar das bedingungslose Grundeinkommen damit ermöglichen, dann sind es Symptombehandlungen und die gesellschaftlichen Umwälzungen, die gerade passieren, nichts gegen Symptombehandlungen. Also absolut, das wird viel abfedern können, wenn das wirklich so durchgezogen wird. Auf der anderen Seite sind wir halt im Moment in Umwälzungsprozessen, mit denen wir umgehen müssen, genauso wie wir vor 100, 150 Jahren mit den Umwälzungsprozessen der letzten Automatisierungswelle umgehen mussten, die natürlich in bestimmten Schichten für 1 bis 2 Generationen Armut gesorgt hat.
Es kommt eine WhatsApp von Herrn Bohl oder Frau Bohl an 0681 65 100. Die Frage, welche Auswirkungen könnten künstliche Intelligenz und autonome Waffensysteme auf Kriege in der Zukunft haben? Die Frage von, ach, hier steht der Name, Achim Bolander aus Nonnweiler. Also KI und autonome Waffensysteme, was erwartet uns da?
Das hat jetzt schon Auswirkungen und ganz klar, jetzt nehmen wir mal das positive Beispiel. Das positive Beispiel ist die Ukraine. Die Ukraine, natürlich, also diese KI-Auswirkungen sind ja nie Entweder-Oder-Fragen, also das ist immer ein Teil, aber die künstliche Intelligenz-Anwendungen tragen entscheidend dazu bei, dass die Armee der Ukraine, obwohl sie, ich weiß, ich habe die Zahlen nicht parat, aber sehr viel kleiner ist als die Armee der russischen Angreifer, dass die da strategische Vorteile haben, weil die russische Armee nicht über diese Technologie verfügt. Also es gibt zwar die gefürchteten russischen Trollfarmen in St. Petersburg, die irgendwie viel Unheil auf Twitter anrichten, aber was die im Moment in der Ukraine aus dem Westen kriegen, aber teilweise auch schon selber entwickeln, macht entscheidende Unterschiede. Mhm. Wir haben, Georg Maskolo, ein Kollege von mir und ich, haben bei Palantir, bei der Firma, die, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, diese Firma ist sehr zwiespältig und schwierig und macht alle möglichen Dinge, die wir nicht wollen und macht wieder alle möglichen Dinge, die wir unbedingt wollen. Auf alle Fälle, die haben so einen Koffer gebaut für die ukrainische Armee, mit denen man im Feld eine Kommandozentrale hat, die normalerweise irgendwo stationär sein muss. Das heißt, man kann einen Angriff man kann sozusagen ein Ziel analysieren, einen Angriff planen und durchführen, alles auf einem Laptop. Mhm. Das war vorher ein organisatorischer und militärischer Vorgang, der sehr viel aufwendiger ist.
Das eine dadurch, ist es ja, bitte, dadurch.
Also dadurch kriegen die eine Schnelligkeit und eine Präzision, mit der dann so ein schwerfälliges Heer wie die russische Armee nicht umgehen kann.
Das eine ist es ja, also wenn diese KI, wenn ich jetzt richtig verstehe, Informationen sammelt im Krieg und Muster erkennt und irgendwelche Pläne ausarbeitet. Eine Stufe weiter ist ja aber dann ja der Einsatz von sogenannten Killerrobotern oder Killerdrohnen, die dazu noch selbst lernen können, deren Einsatz ja dann immer günstiger wird. Das wäre ja tatsächlich eine deutlich veränderte Qualität der Kriegsführung auch, oder?
Das ist eine deutlich veränderte Qualität. Also im Moment werden die sogenannten Drohnenschwärme entwickelt, überall. Also Israel waren die Ersten, die auch schon wirklich eingesetzt haben im Gazastreifen also nicht im aktuellen Konflikt, sondern vor 2-3 Jahren gab es da die ersten Einsätze. Und Airbus entwickelt die, in Amerika werden die entwickelt. Und das sind Schwärme von Drohnen, die sind gar nicht so groß. Die sind, weiß ich, so groß wie ein Plattenspieler oder für die junge Generation so groß wie eine Playstation. Und steigen auf in Stärke von 20 bis 250 Stück. Die sind so klein, dass die traditionelle Luftabwehr die weder erfassen noch bekämpfen kann. Und sie sind vor allem so autark, dass man wirklich wichtige Waffe im Moment ist das Jamming. Helfen Sie mir kurz mit dem deutschen Begriff.
Ja, also ich glaube, Funkfrequenzen stören, ne? Wahrscheinlich.
Genau,
ja.
Das Funkfrequenzen stören ist ein extrem wichtiges Moment in der Militärtechnologie derzeit. Und diese Drohnen sind aber so nicht aus der Bahn zu bringen. Und vor allem sind es, nehmen wir jetzt mal an, 200 Drohnen steigen auf, haben die Aufgaben untereinander verteilt. Die einen machen Aufklärung, die anderen machen Zielbestimmungen. Dann gibt es welche mit Sprengstoff, die sich dann da aufs Ziel stürzen. Mhm. Und selbst auf so in dieser Größe kann man inzwischen eine panzerbrechende Sprengladung dort anbringen. Und die funktionieren wirklich wie Vogelschwärme. Das heißt, die haben keinen Kontakt, die kriegen ihre Aufgabe, haben keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Kommandozentralen, sondern fliegen los. Mhm. Und das gilt als bisher unbesiegbare Waffe. Hm. Wenn so ein Schwarm erstmal losgeflogen ist, kriegt man nicht mehr, also da gibt es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, wieder zurückzuholen, aber für die Angegriffenen gibt es keine Möglichkeit, damit umzugehen. Und also so sehr natürlich der Westen im Moment sich freut, dass die Ukraine mit KI solche Fortschritte macht, So sehr werden natürlich im Moment rote Linien überschritten in diesen Konflikten. Und natürlich ist die Ukraine ein riesiges Testlabor für militärische KI und Robotik.
Weil man natürlich auch um die Gefahren weiß, die passieren können. Wenn sowas außer Kontrolle gerät, steht ja ein Verbot der KI-Waffen schon länger auf der Agenda. Ich habe bei Ihnen gelesen, Länder mit starken Rüstungsindustrien sind natürlich gegen ein Verbot, unter anderem Deutschland. Aber wir sind da in Anführungsstrichen in guter Gesellschaft. Wer lehnt noch alles so ein Verbot ab?
Ja, Amerika, Russland, China. Also das wird ja wirklich in Genf verhandelt. Man will ja eigentlich eine Konvention, also wirklich eine Genfer Konvention für autonome Waffen und für KI-Waffen. Aber das scheitert im Moment. Und das, je mehr es dann erstmal davon gibt, dann muss man immer die Gegenfrage stellen. Wenn unser Gegner KI-Waffen entwickelt und wir uns auf unsere ethische Achtsamkeit zurückziehen, ist das sozusagen als Regierung unseren Bürgerinnen und Bürgern noch verantwortungsvoll, weil wir vielleicht dann ethisch korrekt handeln und moralisch sauber bleiben, aber die anderen haben halt diese Waffen. Und das ist halt dieser verzwickte Teufelskreis jeder Rüstungsspirale, und die erleben wir jetzt im Moment eben auch mit KI.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
Die Frage der Deepfakes, also dass Videos, Audios und Texte völlig echt nachgemacht werden können, dass man Politikern Statements unterschieben kann, die sie nie gesagt haben, dass nicht mehr zu unterscheiden sein wird, jetzt schon nicht mehr ist, aber das wird perfektioniert, was echt ist und was Deepfake ist. Das müsste doch einen Journalisten wie Sie den Schweiß auf die Stirn treiben. Was sagen Sie denn zu dieser Verwendung der KI?
Ja, treibt Ihnen das den Schweiß auf die Stirn?
Ich bin ja nicht in der Nachrichtenredaktion, zum Glück, deswegen treibst du mir nicht ganz so den Schweiß auf die Stirn, wobei bei uns die Nachrichtenredakteurinnen und Redakteure inzwischen den Umgang mit solchen Deepfakes sehr gut beherrschen. Also es gibt bestimmte Dinge, da kann man drauf achten, und dann merkt man, ob es ein Deepfake ist oder nicht. Die Qualität ist sehr, sehr gut geworden in den letzten 2 Jahren, und es ist auch oft täuschend echt. Also es gibt ja diese ganz bekannten Beispiele wie das Bild vom Papst in diesem lustigen Pufferjacket oder die Bilder von Trumps angeblicher Verhaftung, diese ganzen Sachen. Das ist, man erkennt es dann meistens, es ist dann oft so ein künstlicher Schimmer auf den Bildern, den sieht man dann spätestens auf den zweiten Blick. Oder KI kann zum Beispiel nicht mit Händen umgehen, und diese Figuren, also haben dann immer irgendwie 6 Finger oder nur 3 Finger oder keine Ahnung, eine Zucchini statt der Hand. Also man kennt es schon immer noch. Auch bei den Video-Deepfakes ist es so, dass die perfekt eigentlich nur funktionieren, wenn eine Person gerade in die Kamera guckt, ohne Störungen vor dem Gesicht. Das wird alles immer besser, klar, überhaupt keine Frage. Und Leute sind auch drauf reingefallen, bei Stimme zum Beispiel. Bei Stimme funktioniert das schon sehr gut, und da gab es ja den Fall jetzt bei den Vorwahlen in New Hampshire, da gab es, also in Amerika gibt es die sogenannten Robocalls, das heißt zum Beispiel der Präsident nimmt eine Botschaft auf und ein Telefonroboter ruft 500.000 Wählerinnen und Wähler an, die nehmen den Hörer ab, und der Präsident ist dran und erzählt ihnen 20 Sekunden was. Das sind die Leute auch gewohnt, und das finden die Leute durchaus auch mal interessant. Dann gab es den Fall in New Hampshire bei den Vorwahlen, wo die Leute einen Anruf von Joe Biden bekommen haben, der ihnen gesagt hat, ach, wisst ihr was, wir haben eh schon gewonnen, ihr müsst gar nicht mehr zum Wählen gehen. Und das ist natürlich fatal, sowas, klar. Also das ist schwierig. Was bei den Deepfakes und diesen Fälschungen aber noch viel schwieriger ist, ist das Problem, Steve Bannon, der Berater von Trump, hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht, hat gesagt, flood the zone with shit. Das heißt, wenn man das Informationsbiotop eines Landes oder eines Gebietes mit Blödsinn flutet, dann verwässert man natürlich alles Konkrete. Und hilft einem die Dynamik dieser sozialen Medien und des Internets, dass natürlich jedes Pöbeln und jede Lüge sich schneller und weiter verbreitet als eine seriöse wahre Nachricht.
Ja, es bleibt dann irgendwann die Frage, was ist überhaupt Wahrheit? Und allein genau. Das löst ja schon möglicherweise Chaos aus, wenn die Menschen gar nicht mehr an sowas wie Wahrheit überhaupt glauben. Das ist ja eine genau. Veränderung der Wahrnehmung.
Das und genau dieser Mechanismus kommt dann zu tragen und dann werden einfach demokratische Prozesse ausgehöhlt.
Stefan Schweizer hat uns geschrieben, eine WhatsApp an 0681 65 100, ein optimistischer Beitrag, so wie ich ihn verstehe. Er schreibt, die überwiegend sinnvolle und hilfreiche Implementierung von KI in den menschlichen Alltag scheint ungleich größer als das Grundverständnis von und das Wissen über KI. Sieht der Autor das genauso und steckt hier nicht eine große gesellschaftliche Gefahr der Verunsicherung und Desorientierung? Wie kann dieses Defizit aufgelöst werden? Die Frage von Stefan Schweizer.
Da ist Herr Schweizer nicht alleine. Zum Beispiel Sascha Lobo hat es neulich mal gefordert, auch im, und der wirklich eine wichtige Stimme ist in unserem Land und für verschiedene Expertinnen und Experten auch. Wir brauchen natürlich dringend eine digitale Bildung auf breiter Ebene, weil in Europa sind wir zum Beispiel sehr weit und sehr gut, KI und digitale Technologien zu regulieren, aber das nutzt alles nichts. Weil wir brauchen ja eine Bevölkerung, die das alles versteht, weil natürlich irgendwas kommt immer durch und diese Bildung ist mindestens, wenn nicht, noch wichtiger als die staatliche Regulierung dieser Technologien. Und da haben wir noch gewaltige Defizite. Es gibt wenige Länder, die das schon gut machen. Die Baltikstaaten machen es in Skandinavien, aber die Vergleiche hinken immer, weil es ist immer leichter, eine Bildungsreform in einem Land mit 9 Millionen Einwohnern durchzuführen, als in einem Land mit 80 Millionen. Aber klar, das ist ganz akut und verschiedene Kultusministerien haben das auch auf dem Schirm. Verschiedene Kultusministerien gehen das auch schon an. Aber das ist eine ganz, ganz zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft jetzt.
Wir haben vorhin über die Gefahren gesprochen und das schon mal angedeutet. Brauchen wir nicht doch analog zum Beispiel zu einer internationalen Organisation für Atomenergie auch eine Institution mit weltweitem Mandat, die diese digitalen Technologien überwacht? Oder ist das ein Hirngespinst und sowas kann überhaupt gar nicht klappen?
Wir bräuchten sowas. Und egal, ob das jetzt auf globaler Ebene oder auf regionaler Ebene ist, wir brauchen nur keine Atombehörde, wir brauchen einen TÜV. Ist natürlich nicht ganz so glamourös und aufregend wie Atombehörde, aber natürlich brauchen wir einen TÜV. Also es ist unmöglich, dass ein Produkt wie ChatGPT halb ausgereift auf den Weltmarkt geht. Das ist, als hätten sie irgendwie ein Auto weltweit auf den Markt gebracht, ohne einen Elchtest vorher zu machen. Mhm. Vor allem Auto, das beim Elchtest halt immer noch umkippt. Und deswegen, auf alle Fälle.
Ein TÜV, ein technischer Überwachungsverein, was würde der dann sozusagen überprüfen?
Sie müssen einfach die Produkte, es ist ganz einfach wirklich Produktsicherheit. Und man muss einfach, es gibt ja auch von der IEEE, das ist dieser große Dachverband der Elektroingenieure, da gibt es ja inzwischen auch Normen und Guidelines, auf was man achten muss, wenn ein digitales Produkt an den Markt geht. Ganz einfach, dass man schaut, also eine KI zum Beispiel, dass die beweisen müssen, woher sind unsere Daten und sind unsere Daten gut. Mhm. Also haben wir hier nicht lauter Zeug reingestopft, was die Vorurteile unserer Gesellschaft zementiert oder gar noch verstärkt. Das ist dann relativ einfach. Oder haben wir hier Daten reingestopft, die das Urheberrecht aushebeln? Das sind alles Sachen, die kann man relativ einfach überprüfen. Nur sind unter Umständen dann halt in der Fehlerbehebung extrem teuer. Alle Welt guckt, oder zumindest alle interessierte Welt guckt gerade auf den Prozess, den die New York Times gegen OpenAI ChatGPT angestrengt hat. Wenn die gewinnen, kann OpenAI ChatGPT einstampfen, buchstäblich. Mhm.
Zu den Dingen, die Ihnen Hoffnung machen, das wird im Buch deutlich, gehören die Gesetze, die hier in der EU jetzt gemacht wurden. Sie haben sie eben auch schon mal angedeutet. Gesetze, damit die Bürger eben vor den Kommerzinteressen der großen Internetkonzerne geschützt werden können. Hat also die Politik tatsächlich noch die Fäden in der Hand, da irgendwas zu regeln und die Macht da noch zu haben über diese Maschinen?
das ist wie bei allen gesellschaftlichen Prozessen ein ständiges Ziehen und Stoßen natürlich. Und wir haben da natürlich, wir haben schon noch die Fäden in der Hand. Wir haben allerdings auch ganz schön gewaltige Gegner. Ich glaube, wozu wir jetzt nicht so gekommen sind, wahrscheinlich geht uns bald die Zeit aus, ist, dass es natürlich auch KI-Anwendungen gibt, die die Menschheit, ganz pathetisch jetzt, die wird die Menschheit große Schritte voranbringen. In der Biologie, in der Medizin, in der Chemie, in der Materialkunde. Das sind natürlich Anwendungen, sind komplexer, komplizierter, nicht so sexy und es können wir nicht alle mit rumspielen. ChatGPT und Midjourney und diese Programme, mit denen wir uns jetzt gerade vor allem beschäftigt sind, halt so Zirkuspferdchen, die alle benutzen können. Mhm. Und was aber gerade sonst passiert, gerade in der Wissenschaft mit KI, ist so phänomenal, dass man wirklich staunend daneben steht.
Da machen wir noch eine weitere Sendung drüber. Dankeschön, Adrian Krajer, vielen Dank für dieses Gespräch und schöne Grüße nach München.
Dankeschön, schöne Grüße nach Saarbrücken und noch ein schönes Wochenende, Sonntag.
Der Geist aus der Maschine, eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums. 368 Seiten kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Fritz Welter aus Neunkirchen, an Isolde Vetter aus Karlsruhe und an Patricia Schumann aus Saarbrücken. Ihnen vielen Dank für Ihre Fragen und Beiträge. Kommende Woche ist unser Gast die Publizistin Gilda Sahebi. Das Buch trägt den Titel »Wie wir uns Rassismus beibringen – Eine Analyse deutscher Debatten«. Sie fragt darin, wie stark ist unser Denken von Rassismus geprägt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind und was formt dabei unser Weltbild. Spannendes Thema mit Jochen Marmet dann. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.